Geschwister, ich finde es schön, dass sich die Reihen wieder füllen. Wir merken, die Ferien gehen schon langsam zu Ende und schön, dass wir heute wieder Gemeinschaft miteinander haben können und dass wir unter Gottes Wort auch wieder kommen. Als Christen haben wir das Wertvollste, was es überhaupt geben kann. Das Wertvollste ist ewiges Leben in Herrlichkeit bei Jesus und mit Jesus und durch Jesus. Es gibt nichts Besseres, nichts Schöneres und jede Minute unseres Lebens, die vergeht, kommen wir diesem Zustand näher. Wir haben Hoffnung auf ein ewiges Leben in Herrlichkeit. Dies zu glauben, an dem festzuhalten, beziehungsweise das weiterzusagen und weiterzugeben anderen Menschen, stößt nicht immer nur auf Freude, aber auch auf Freude, aber es gibt auch Ablehnung, es gibt auch Widerstand bis hinein in die engsten Beziehungskreise. Unser Herr Jesus erlebte dies auch. Alle Apostel erlebten dies. Die Jünger erlebten dies. Auch wir als Nachfolger, als Kinder Gottes erleben dies. Und wir möchten hineinblicken in das Leben von Jesus in Nazareth. Ich möchte dazu die Textstelle aus Matthäus vorlesen. Es ist mir wichtig, ob wir jetzt äußerlich aufstehen oder nicht, das ist nicht ganz mir wesentlich. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir das Bewusstsein haben. Wir haben es hier nicht mit irgendeiner Schrift zu tun, sondern wir haben es mit dem Wort Gottes zu tun. Und es ist wichtig, dass wir sehen, das ist bedeutsam für uns von Gott her, was wir aus seiner Schrift heraus lesen. Ja, ich möchte noch beten kurz, bevor wir den Text dann gemeinsam durchlesen. Himmlischer Vater, ich möchte dir Danke sagen für die Gemeinschaft, für die Versammlung, für das Miteinander. Und wir bitten und beten um gutes Verstehen, dass wir innerlich in unseren Herzen aufnehmen können von dir. Du willst durch deinen Geist zu uns sprechen. Schenk, Herr, dass wir das zulassen und offen sind dafür. Öffne unsere inneren Augen des Herzens dafür. Amen. Matthäus 13. Und es geschah, als Jesus diese Gleichnisse beendet hatte, zog er von dort weg. Und als er in seine Vaterstadt kam, lehrte er sie in ihrer Synagoge, sodass sie staunten und sprachen, woher hat dieser solche Weisheit und solche Wunderkräfte? Ist dieser nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder heißen Jakobus und Joses und Simon und Judas? Und sind nicht seine Schwestern alle bei uns? Woher hat dieser denn das alles? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet ist nirgends verachtet, außer in seinem Vaterland und in seinem Haus. Und er tat dort nicht viele Wunder um ihres Glaubens willen. Wir werden uns heute drei Abschnitte anschauen. Der eine Abschnitt, die Vaterstadt und Familie Jesu. Der zweite Abschnitt, die Ablehnung von Jesus in Nazareth. Und das dritte, die Reaktion Jesu auf diese Ablehnung. Die Vaterstadt und Familie Jesu, hier lesen wir, und es geschah, immer wenn steht, und es geschah, beginnt in der Schrift eine völlig neue Szene, ein völlig neuer Abschnitt. Und das ist hier auch der Fall, die Himmelreichsgleichnisse sind vorbei, und es geschah, wir haben es jetzt mit einem neuen Abschnitt zu tun. Und es geschah, als Jesus diese Gleichnisse beendet hatte, zog er von dort weg. Und als er in seine Vaterstadt kam, ich denke, die meisten, auch Österreicher, wissen, dass Jesus in Bethlehem geboren ist, dass das die Geburtsstadt von Jesus war. Und wir lesen das auch schon im Alten Testament, kann man da schon nachlesen, dass das so sein wird, dass Jesus in Bethlehem geboren werden wird. Steht in Micha, im 1. Mose, in 1. Samuel. Es steht von der Stadt Davids, wo Jesus eben geboren werden wird. Und wir wissen auch, dass Jesus eben von Nazareth nach Bethlehem gegangen ist, um sich dort eintragen zu lassen. Das heißt, Bethlehem ist sehr deutlich, sehr klar, auch von der Schrift, vom Alten Testament her schon so festgelegt. Nazareth ist die Vaterstadt, ist die Heimatstadt, ist die Stadt, wo Jesus aufgewachsen ist. Nazareth wurde explizit, so wie Bethlehem im Alten Testament, nicht erwähnt. Aber wir können ganz interessante Merkmale beziehungsweise Passagen aus der Schrift herausholen, die sehr wohl auch dieses Nazareth von verschiedenen Seiten her beleuchten. Wir lesen zum Beispiel in Matthäus 2, da geht es um Josef, den Ziehvater Jesu. Und dort angekommen, ließ er sich in einer Stadt namens Nazareth nieder, damit erfüllt würde, was durch die Propheten gesagt ist, dass er ein Nazarener genannt werden wird. Also Josef ging nach Nazareth, weil es um die Erfüllung einer Prophetie ging, die wir aber so unmittelbar direkt jetzt aus der Schrift heraus des Alten Testamentes nicht herauslesen können. Aber Josef ist in diesem Bewusstsein dorthin gegangen, dass es ein prophetisches Wort war, das er bekommen hat. Nazareth, vielleicht ein bisschen auch zur Veranschaulichung. Auf der linken Seite, man sieht es nicht ganz so schön, ist der See Genezareth ganz oben, und auf der Südhöhe des See Genezareths, wo der Pfeil hinzeigt, ist Nazareth, liegt auf 300, 400 Meter hoch, und man sieht da auf eine Ebene hinunter. Und auf der rechten Seite ist eingezeichnet, sind die damaligen Handelswege. Und es gibt eine violett eingezeichnete Route, an der Nazareth liegt oder lag. Und da zeigt dieser orange Pfeil praktisch hin. Nazareth, wie gesagt, ist eine Stadt gewesen, nicht von einer ganz großen Bedeutung. Wir lesen hier zum Beispiel, und Nathanael sprach zu Philippus, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Das deutet nicht auf eine futuristische, schöne, herrliche, große deutsche Stadt hin, sondern Nazareth hatte keinen guten Ruf. Da kann nichts Gescheites herauskommen. Was war dort los? Es hat einmal zum Nordreich gehört. Es hat sehr viel Vermischung gegeben in Nazareth. Es war viel Mischvolk. Und es war eine arme Stadt. Obwohl sie in der Nähe dieser Handelsroute lag, war sie relativ arm. Durch Ausgrabungen hat man festgestellt, dass die Menschen in Höhlen gelebt haben. Wir wissen, dass die Hirten in Bethlehem zum Beispiel die Höhle aufgesucht haben als Unterstand, so als provisorischen Unterstand. In Nazareth selbst hat man gesehen, direkt in den Höhlen haben Menschen gelebt. Das zeigt und verdeutlicht, dass es sich doch um eine arme Region, um eine arme Stadt handelt. Aber Josef und Maria waren dort und, wie wir hier lesen in Lukas 1, im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt. Der Engel, von Gott aus gesandt, ist nach Nazareth gesandt worden zu Maria und hat ihr die frohe Botschaft verkündet, sie wird schwanger werden durch den Heiligen Geist. Das hat sich in Nazareth zugetragen. Auch ein schönes Zeichen und Wirken Gottes, meines Erachtens. Nazareth, aus dem Wortlaut Neser abgeleitet, hebräisch, bedeutet Spross oder Zweig. Und Spross oder Zweig ist etwas, was in der Schrift nicht wenig oft vorkommt. Wir lesen zum Beispiel in Sacharja 6, 12, da heißt es, und du sollst zu ihm reden und sagen, so spricht der Herr der Herrscher. Siehe, ein Mann, dessen Name Spross ist, denn er wird aus seinem Ort hervorsprossen und den Tempel des Herrn bauen. Der Spross wird den Tempel des Herrn bauen. Wir wissen, dass der Herr den Tempel bauen wird. Wir wissen, dass es bei dem Spross um den Herrn Jesus geht. Und wir können da in Jesaja, in Sacharja, in Jeremia die verschiedensten Stellen nachlesen. An einer Stelle steht hier, und ich werde die Sünde dieses Landes an einem einzigen Tag durch den Spross entfernen. Das ist wunderbar. Da geht's um unseren Herrn Jesus. Auch im Neuen Testament, in der Offenbarung, lesen wir, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Das sagt Jesus von sich selbst in der Offenbarung. Ich will damit sagen, es gibt genügend biblische Belege, dass Nazareth geistlich betrachtet schon eine nicht unwesentliche, sondern eine besondere Stadt war. Weltlich betrachtet hat das vielleicht anders ausgesehen, aber geistlich betrachtet war Nazareth nicht unbedeutend. Und die Familie von Nazareth, hier heißt es Matthäus 13, heißt nicht seine Mutter Maria, und seine Brüder heißen Jakobus und Josef und Simon und Judas und sind nicht seine Schwestern alle bei uns? Als ich diese Stelle vor, weiß nicht, 40 Jahren oder was, das erste Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, ich bin in einem völlig falschen Film. Das gibt's nicht. Für mich war das in der damaligen Zeit so, dass Jesus so exponiert war, dass Jesus keine Familie, keine klassische Familie mit Geschwistern und so weiter hatte. Ich weiß nicht, wie es euch da geht in diesem Zusammenhang, aber wie ich aufgewachsen bin, ist das nie ein Thema gewesen und wurde auch, sage ich einmal, über den kirchlichen Bereich so überhaupt nicht vermittelt. Aber wie wir sehen hier, das war eine mindestens neunköpfige Familie. Es hat mindestens 7 Kinder gegeben. Es hat Halbbrüder gegeben. Jakobus, Josef, Simon, Judas. Diese Halbbrüder, zumindest von Jakobus und Judas wissen wir, die haben dann selbst den Jakobusbrief geschrieben, den Judasbrief geschrieben. Wunderbar. Aber, wie gesagt, das war für mich unter Verschluss, das war mir fremd. Und wir sehen hier aber aus dieser Stelle, ja, Jesus hatte ein familiäres Umfeld. Wir schauen zum zweiten größeren Abschnitt. Da geht es um die Ablehnung von Jesus in Nazareth. Gründe der Ablehnung. Wir schauen uns den einen Grund hier an. Ablehnung von Jesus, weil außergewöhnlich, weil er außergewöhnlich war. Hier heißt es, und als er in seine Vaterstadt kam, lehrte er sie in ihrer Synagoge, so dass sie staunten und sprachen, woher hat dieser solche Weisheit und solche Wunderkräfte? Ist dieser nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder heißen Jakobus und Josef und Simon und Judas? Und sind nicht seine Schwestern alle bei uns? Woher hat dieser denn alles? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Sie hatten gestaunt darüber, woher solche Weisheit, woher solche Wunderkräfte. Er ist doch ein ganz normaler Mensch, er lebt ja hier. Ist des Zimmermanns Sohn, ein gewöhnlicher Mensch. Aber er war doch kein gewöhnlicher Mensch. Ich denke, nicht jeden in Nazareth war es möglich, in die Synagoge zu gehen und dort als Lehrer aufzutreten. Also Jesus durfte in die Synagoge gehen und trat dort als Lehrer auf. Das allein macht ihn schon, hebt ihn schon ab, sage ich einmal, vom gewöhnlichen, von dem gewöhnlichen Volk, das in Nazareth gelebt hat. Jesus lehrt, wie hier steht, mit Weisheit. Das heißt, er hat eine besondere Weisheit gehabt, verglichen vielleicht zu anderen. Sonst würde das so nicht stehen. Jesus tut Wunder. Er macht außerordentliche Dinge, die nicht normal sind. Und diese Außergewöhnlichkeit hebt ihn ab. Ich komme aus einem Ort, da hat es zwei Spitzenpolitiker gegeben. Einer, ein steirischer Spitzenpolitiker und ein österreichischer Spitzenpolitiker. Die Tatsache, dass sie Spitzenpolitiker waren in so einem kleinen Ort, hat sie herausgehoben. Sie waren damit nicht mehr gewöhnliche, normale Bürger, sondern sie hatten was Außergewöhnliches. Sie sind Spitzenpolitiker gewesen. Das hat auf der einen Seite vielleicht wertvolle Kontakte gebracht, aber das hat auf der anderen Seite auch ihnen gegenüber nicht wenig Ablehnung gebracht. Da hat sich der eine oder andere gedacht, naja, gut, die können sich's da ganz gut irgendwie richten. Oder die haben's schön, die haben da viel mehr Einfluss. Und solche Dinge kommen auf. Der hat was, was ich nicht habe. Und was liegt dahinter? Neid. Der hat was, was ich nicht habe. Wenn in einer Schule ein Lehrerkonsortium ist und einer davon soll Direktor werden, dann wird sich's auch so abspielen. Der eine ist privilegiert, wird hervorgehoben, ist außergewöhnlich und es entsteht dadurch Neid. Auch in einer Gemeinde wie hier sind wir nicht verschont von solchen Gedankengängen. wie Gemeinde funktioniert und aufgebaut wird und wenn ein neuer Diakon eingesetzt wird und so weiter. Also hinter dieser Außergewöhnlichkeit steckt nicht wenig oft Neid und daraus wird eine Ablehnung generiert. Da geht eine Ablehnung einher. Und ich denke mir, das war damals auch ähnlich, dass man sagt, ja, Jesus, er ist außergewöhnlich, das war unbestritten und das allein hat schon einmal etwas ausgemacht. Ein weiterer Grund der Ablehnung ist von Jesus, weil er der Messias ist, weil er der Gesalbte ist. Und dazu müssen wir ein Stück zurückblenden. Wir lesen jetzt die Matthäusgeschichte oder in der Matthäusgeschichte von Nazareth und in Lukas wird auch von Jesus in Nazareth berichtet. Und das war aber nicht zeitgleich, sondern das Lukas-Ereignis war vorher. Aber das Lukas-Ereignis ist ganz wichtig, dass wir den gesamten Zusammenhang verstehen. Deswegen möchte ich uns ein bisschen strapazieren und das auch durchlesen. Und hier heißt es in Lukas 4, und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Um zu verkünden das angenehme Jahr des Herrn. Und er rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Diener wieder und setzte sich. Und aller Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Heute, hier und jetzt, hat Jesus gesagt, steht der Gesalbte vor euch. Steht der Messias vor euch. Heute steht der vor euch, auf dem der Geist Gottes ist. In Johannes 1 steht, dieser findet zuerst seinen Bruder Simon. Wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt, den Gesalbten. Der Gesalbte, das ist Messias. Das ist der Messias, das ist Christus. Wir sehen dann in weiterer Folge noch, wie Jesus da eigentlich in Nazareth zufolge dieser Begebenheiten dann abgelehnt wurde. Und Jesus hat zwischendurch im Vers 24 dann einmal gesagt, wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist anerkannt in seinem Vaterland. Und in Matthäus, in unserer heutigen Stelle, die eben später erst, wo Jesus später erst in der Synagoge war, steht, und sie nahmen Anstoß an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet ist nirgends verachtet, außer in seinem Vaterland und in seinem Vaterhaus. Ein Prophet, der Prophet, er stellt sich dazu, dass er der Prophet ist, wird verachtet in seinem Vaterland. Jesus wird als Gesalbter und als Messias und als Prophet abgelehnt. Was steckt da dahinter, wenn Jesus als Messias und als Prophet abgelehnt wird? Dahinter steckt mangelnder Glaube. Sie glauben nicht, dass er der Prophet ist. Sie glauben nicht, dass er der Messias ist. Und wir lesen sogar in Johannes 7, 5, denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Die Menschen glaubten Jesus nicht, wer er ist. Und in dieser Passage In Lukas, die eben zeitlich vorher war, geht es noch weiter mit einem weiteren Ablehnungsgrund, Ablehnung, da Jesus sich auch Heiden zuwendet. Ich lese kurz vor diese Stelle. In Wahrheit sage ich euch, es waren viele Witwen in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate lang verschlossen war, da eine große Hungersnot entstand im ganzen Land. Und zu keiner von ihnen wurde Elias gesandt, sondern nur zu einer Witwe nach Zarbot bei Sidon. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa, aber keiner von ihnen wurde gereinigt, sondern nur Naeman, der Syrer. Ist ein bisschen kompliziert jetzt, aber kurz der Inhalt. Das hat sich zugetragen, dass eben Jesus in der Synagoge darauf hinweist, dass Israel abgefallen ist. Und anhand dieser Stelle hier zeigt Jesus auf, dass Gott sich geöffnet hat, auch für die Heiden. Die zwei, denen hier geholfen wurde, der Aussätzige und der Witwe, die sind nicht Menschen aus Israel gewesen, sondern das waren Heiden. Und dieser Zustand, dass Jesus das befeuert oder befürwortet, dass Gott sich auch den Heiden zuwendet, das hat das Fass letztlich zum Überlaufen gebracht. An das konnten sie schon überhaupt nicht glauben, dass so etwas möglich ist, dass Gott sich nun auch den Heiden zuwendet. Also die Ablehnung von Jesus ist dadurch auf die Spitze getrieben worden. Und wir lesen hier in Lukas 4, 28, da wurden alle in der Synagoge voll Zorn, als sie dies hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn umzubringen. So weit ist die Ablehnung gegangen, um ihn hinabzustürzen, um ihn umzubringen. Jesus muss beseitigt werden. Wir glauben nicht, dass er der Messias ist. Wir glauben nicht, dass er ein Prophet ist. Wir glauben nicht, dass Gott sich nun auch den Heiden zuwendet. Unglaube. Unglaube. Und der Unglaube geht so weit, ihn umbringen zu wollen. So weit ging die Ablehnung. Wie reagiert Jesus auf die Ablehnung? Wie geht er um mit dieser Ablehnung? Ablehnung zufolge seiner Außergewöhnlichkeit, Ablehnung zufolge seiner Person, wer er ist, und Ablehnung auch zufolge der Lehre, die er vertritt. Kurz zusammengefasst, Jesus macht es da sehr kurz. Er schreibt, er aber in dieser Lukas-Stelle, die eben vorher war, wo Jesus sich vorher in der Synagoge in Lukas geäußert hat, er aber ging mitten durch sie hindurch und zog weiter. Das war seine Reaktion. Sie wollten ihn umbringen, hinabstoßen vom Berg. Jesus geht mitten hindurch und geht weiter. Jesus geht seinen Weg. Jesus ist nicht aufhaltbar. Jesus hat Autorität zu sagen, ja, ich gehe meinen Weg weiter. Er ist nicht aufhaltbar von den anderen. Er kann nicht gestoppt werden. Die zweite Reaktion ist, Jesus kommt wieder. Wir wissen, das Lukas-Ereignis, wie gesagt, war zeitlich vorher. Das Ereignis, wo er umgebracht hat werden sollen und wo er vertrieben wurde aus der Stadt, das war vorher. Das Ereignis, wo wir uns heute hier bewegen in Matthäus, das ist nachher. Seine Reaktion, da gehe ich wieder hin. Ich gehe wieder in meine Heimatstadt. Obwohl sie mich umbringen wollten, ich gehe trotzdem hin. Ja, ich lass mich nicht aufhalten. Jesus geht seinen Weg. Er lässt sich nicht aufhalten, trotz der Morddrohungen oder der Mordabsichten, die er hatte. Die dritte Reaktion, ich glaube, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Macht nichts. Die dritte Reaktion ist auf alle Fälle, dass Jesus gesagt hat, in Matthäus heißt es, und er tat dort nicht viele Wunder ihres Unglaubens willen. Er tat nicht viele Wunder wegen des Unglaubens. Das ist seine dritte Reaktion gewesen. Jesus hätte Wunder tun können. In seiner Autorität steht es und ist es, dass er Wunder tun kann. Aber er tat sie nicht. Warum? Warum tat er die Wunder dort nicht? Ein Ansatz ist, dass Wunder, Zeichen und Wunder nicht dazu da sind, um zum Glauben zu führen, sondern Zeichen und Wunder dazu da sind, den vorhandenen Glauben zu vertiefen. Die Voraussetzungen in Nazareth für Jesus waren nicht gegeben, dass er dort Wunder getan hätte, viele Wunder getan hätte. Sondern er hat den Unglauben gesehen und hat gemerkt, was da eigentlich los ist. Sie glauben ihm schlechtwegs nicht. Fassen wir zusammen. Ein Stück weiter noch dann bitte. Was können wir jetzt lernen und mitnehmen? Da sind die drei Abschnitte noch einmal eingeblendet. Die Ablehnung von Jesus, die Reaktion von Jesus. Er ist, wie gesagt, ein Außergewöhnlicher gewesen. Er ist Kraft seiner Person und seiner Lehre abgelehnt worden. Und auch Paulus, Petrus, die Apostel wurden abgelehnt. Und auch wir, wenn wir als gläubige, lebendige Christen unterwegs sind, werden auch abgelehnt. Auch teilweise wegen Außergewöhnlichkeit. Unser Verhalten wird ja sichtbar in der Verwandtschaft, in der Freundschaft, am Arbeitsplatz. Das heißt, wir leben ja nicht versteckt. Und wenn wir uns ethisch-moralisch positionieren und angenommen, was weiß ich, die LGBTQ-Richtung und all diese Dinge ablehnen, dann positionieren wir uns. Und dann kann das bei manchen eine Ablehnung natürlich hervorbringen. Es kann sein, dass wir sagen, da mache ich mit diesen Geschäften, mit diesen Schwarzgeschäften oder wie immer auch nicht mit. Das wird sichtbar. Es kann sein, dass wir dadurch abgelehnt werden. Die Leute sehen uns Sonntag für Sonntag mit dem Auto wegzufahren. Sie merken im Laufe der Zeit, wo wir hinfahren, sehen diese Außergewöhnlichkeit und beginnen uns vielleicht zu belächeln. Als Personen werden wir auch abgelehnt. Sollten wir uns outen als Christen, wir sind Christen, wir sind neue Menschen, wir sind wiedergeborene Menschen in Christus, und wir erklären das jemand. Manche sagen, du bist ein Spinner. Schön für dich, wenn du dir das einbildest, aber du hast nicht alle. Kennen wir vielleicht. Oder die bilden sich was ein. Du bildest dir was ein, was Besseres zu sein, weil du mit Gott und mit deinem Glauben unterwegs bist und du bist ein Gutmensch oder wie immer auch. Manche lehnen uns vielleicht ab wegen der Lehre. Was, du glaubst an die Bibel, an dieses altvaterische Buch? An die Bibel, das kann doch wohl nicht sein, das ist ja von gestern. Dabei ist die Bibel für uns die alleinige Autorität in allen Glaubensfragen. Und die Bibel die kostbare Bedienungsanleitung für uns als Menschen. Und wenn wir dazu stehen und des anderen mitteilen, ja, dann stößt das schon manchmal auf Ablehnung. Ich möchte zum Abschluss kommen und ein Zeugnis der Ablehnung aus meinem eigenen Leben weitergeben. Als wir Christen geworden sind, die Brigitte, meine Frau und ich, und wir den Christoph bekommen haben, unser erstes Kind, sind wir natürlich auch zu den Verwandten gefahren und haben dort auch so nebenbei erwähnt, dass wir den Christoph sicherlich nicht taufen lassen werden. Daraufhin hat mein Vater gesagt, dann könnt's die Sachen zusammenpacken und gleich gehen. War wirklich so. Und wir haben die Sachen zusammengepackt und sind wieder nach Graz zurückgefahren. Ablehnung pur. Und wir haben den Herrn gebeten, bitte Herr, zeige du uns, wie sollen wir da jetzt umgehen? Wenn wir auf eine derartige Ablehnung stoßen. Und wir haben gebetet und geschaut in der Schrift, Herr, was möchtest du uns auch durch dein Wort uns sagen? Da steht Ehre Vater und Mutter. Da steht Liebe. Kann das Zurückziehen jetzt unsere Antwort sein? Wir haben wirklich gerungen und sind am nächsten Tag in der Früh mit Zittern und Zagen wieder hingefahren zu meinen Eltern. Und es wurde aufgemacht und kein einziges Wort wurde verloren über dieses Thema, sondern wir haben eigentlich normal miteinander reden können. Es waren keine geistlichen Gespräche, aber es war ein normaler Kontakt wieder möglich und wir haben den Herrn gelobt und gepriesen, dass er das uns so aufs Herz gelegt hat. Und vielleicht hat es in den Eltern etwas ausgelöst, ich kann es nicht sagen, aber auf alle Fälle war es für uns eine wichtige Erfahrung der Ablehnung, die uns auch im Herrn wachsen hat lassen. Das hat mit uns auch etwas gemacht, zu überlegen, wie gehen wir damit um. Und ich kann nur sagen, Ablehnung für uns als lebendige Christen ist zeitweise wirklich normal. Gott sei Dank nicht dauerhaft, aber es ist normal. Wir müssen uns der Situation stellen, Ablehnung gibt es und wir können die Ablehnung nicht auf die Seite schieben. Nein, so wie der Herr. Der Herr ist durchgegangen, er ist seines Weges gegangen. Und da möchten wir uns auch ermutigt wissen, vom Herrn her an seinem Beispiel hier zu lernen und weiterzugehen. Zurück ganz zum Anfang. Als lebendige Christen haben wir das Wertvollste, was es überhaupt gibt. Das Wertvollste, nämlich die Hoffnung auf ein ewiges Leben in Herrlichkeit bei Jesus durch Jesus. Das ist wunderbar. Wir haben das Beste. Wir haben letzten Sonntag von der Perle und vom Schatz gehört. Ja, wir haben das Beste. Aber es ist auch normal, wenn wir unseren Glauben weitergeben, dass das auf Widerstand und auf Ablehnung stößt. Bis hinein in die engsten Kreise. Unser Herr erlebte dies, alle Apostel erlebten dies und alle Nachfolger erleben dies. Ich möchte zur Ermutigung einen Vers noch einblenden und dann überleiten in eine Gebetszeit, die wir miteinander haben können. Und dieser Vers hilft uns ein bisschen auf die Spur zu sehen, wozu das Ganze. Aber nicht nur das, schreibt Paulus hier. Also wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren, aber Bewährung. Die Bewährung, aber Hoffnung. Ablehnung, Bedrängnis ist eine Bedrängnis, bringt Bewährung, bringt Ausharren und lasst die Hoffnung in uns hochleben, weil unsere Hoffnung, die liegt im Herrn und nicht in der Anerkennung nach außen. Ich lade ein zu einer Gebetsgemeinschaft. Der Armando wird dann zum Schluss nach der Gebetsgemeinschaft wieder heraufkommen. Und dass wir einfach bitte kurz und laut beten, dem es ein Anliegen ist. Und diesen Vers können wir zwischenzeitlich eingeblendet lassen. Danke.